Ihr Lieben, Silvester, Altjahresabend, ja, das ist immer so eine gute Möglichkeit, um zurückzugucken und nach vorne zu gucken, Ausschau zu nehmen, Ausblick auf das, was kommt. Das machen viele in diesen Tagen, auch wenn sich eigentlich, Stefan hat es vorhin gesagt, nur ein Kalenderblatt ändert. Aber zurückzugucken, was liegt hinter uns, nach vorne zu gucken, was kommt auf uns zu. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, der Rückblick in diesem Jahr, der fällt manchen doch sehr schwer. Nicht nur mit dem Blick in diese Welt hinein, wir hatten es gerade, die Kriege dieser Welt des letzten Jahres, die Erdbeben, die es in dieser Welt gab, Überschwemmungen bis zu uns an unsere Kirchentür und in vielen Kellern dieser Tage in diesem Dorf, Waldbrände, Hungersnöte, die Not in der ganzen Welt. Das macht den Ausblick manchmal schwer. Und da war ich noch überhaupt nicht bei dem, was manche von euch gerade zu tragen haben. Von manchen weiß ich es. Und was ihr an Schwerem tragt und was euch den Blick in die Vergangenheit, in das letzte Jahr schwer macht. Da finde ich, kann die Jahreslosung für das nächste Jahr 24 doch irgendwie hoffnungsvoll und wohltuend sein. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16, Vers 4. Wer mit dem Wort Jahreslosung nicht so viel zu anfangen kann, an der Stelle kurz dieses kryptische Wort Entschlüsse. Es gibt so Losungen, die werden ausgelost. Die Jahreslosung wird aber nicht ausgelost, sondern die Losung, diese Tageslosung, da wird für jeden Tag ein Bibelvers gezogen, ausgelost, der über dem Tag steht. Und die Jahreslosung wird aber tatsächlich von so einer Kommission ausgewählt. Und ist häufig doch auch fallbezogen. Und da finde ich, ich hoffe, dass es Jesus war, der die Herzen dieser Kommission geleitet hat, aber dieser Vers, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, das ist ja wirklich wie so eine Überschrift, die Mut macht fürs nächste Jahr. So, es klingt erstmal ganz hübsch, kommt so schön daher, so wie so ein Trauspruch, so fast wie so ein Hochzeitsspruch. Aber wie anders wäre diese Welt und wären die Umstände in dieser Welt, wenn wir uns wirklich daran halten würden, mal ehrlich. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. So, was braucht die Welt mehr als das? Und was gibt es, was für eine Antwort wäre das auf die meisten Probleme und Notsituationen in dieser Welt? Das Problem mit so schönen Sprüchen, auch mit schönen Bibelversen, ist, dass die immer sich dazu neigen, irgendwie auf Postkarten zu drucken oder irgendwie an so eine Wand in der Küche, so über der Essecke, irgendwie so schön an die Wand zu schreiben, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, so am besten noch so Handlettering, so schön verziert. Sieht dann auch gleich super aus. Wir vergessen es nur sehr schnell. Das ist leider mit diesen schönen Dingen häufig so. Wir vergessen es dann auf einmal. Da fehlt so ein bisschen das Kantige, was so in Erinnerung, im Gedächtnis bleibt, was so hängen bleibt. Aber ich glaube, wenn wir tiefer reingucken in diesen Vers, oh ihr Lieben, da wird's kantig. Da bleibt es haften und da hat er auf einmal eine Kraft und die möchte ich mit euch so ein bisschen entdecken und da möchte ich ein bisschen genauer hinhören. Also nicht nur dieses erste Hinhören auf das Schöne, was uns in diesem Vers entgegenkommt, sondern auch nochmal auf so ein paar Ebenen tiefer zu hören. Das erste, worauf ich mit euch hören will, ist der Kontext. Dieser Vers, der steht ja nicht irgendwo, sondern der steht in der Bibel an einer ganz konkreten Stelle. Den hat sich niemand ausgedacht heute und gesagt, das wäre eine gute Überschrift, sondern der steht im 1. Korintherbrief und zwar ganz am Ende. Und deswegen mal kurz, worum geht es an dieser Stelle? Weil den kannst du ja nicht einfach rausnehmen und denken, dann ist ja, der funktioniert auch ohne den ganzen Kontext. Also, wo steht der? Er wurde geschrieben an die Gemeinde in Korinth. Korinth ist eine Gemeinde, die Paulus gegründet hat damals. Er liebt diese Gemeinde und wenn man den 1. Korintherbrief liest, dann merkt man, dass Paulus, der hat echt eine Verbindung dazu. Der schreibt den fast, als wenn er da wäre, diesen Brief. So, man spürt das quasi. Und was in diesem Brief passiert ist, dass Paulus auf eine ganze Menge Missstände eingeht. In Korinth, nachdem er die Gemeinde gegründet hat und eine ganze Zeit da gewesen ist und gelebt hat, ist Paulus dann weitergezogen, hat weitere Gemeinden gegründet und in der Zwischenzeit sind doch Missstände entstanden. Es gab Konflikte, es gab Probleme, die tatsächlich das Potenzial hatten, die Gemeinde zu zerreißen. Da war richtig, also Rückblick war schwer für die Korinther Gemeinde. So. Und zwar so große Probleme und Konflikte, dass es das Evangelium nicht mehr sichtbar gemacht hat, offensichtlich. Und da gab es eine Gruppe, die gesagt hat, lasst uns doch mal Paulus um Hilfe fragen, lasst uns den doch mal bitten, dass der was dazu sagt, dass der sagt, wie sollen wir mit dieser Situation umgehen. Und da kam dann Stephanas, Fortunatus und Achaikus, die sind dann aus Korinth zu Paulus nach Ephesus gekommen, da war er nämlich gerade, und haben ihn von diesen Situationen berichtet. Und der erste Korintherbrief ist quasi Paulus' Antwort auf diese Situation, wo er Stellung nimmt auf viele dieser einzelnen Notsituationen, diese Probleme. Und unsere Jahreslosung, 1. Korinther 16, Vers 14, die ist ganz am Ende ein Briefschluss eigentlich. So. Und wenn man da genau hinguckt, dann merkt man, das ist ganz interessant, so wie die formuliert ist, auch die Stelle, an der die ist. Wenn man das 16. Kapitel liest, dann hat man so das Gefühl, dass Paulus nicht zum Ende kommen kann. Das sind so wie zwei Briefschlüsse an dieser Stelle. Der erste Briefschluss, das ist im Prinzip unser Vers. So, und danach kommt aber noch was. Also ich zeige es euch mal. Hier steht unser Vers, die Jahreslosung. Und da könnte man eigentlich danach guten Amen setzen. Aber dann schreibt er einfach weiter. Und da kommt noch was. Und das hat einen Grund. Paulus hat nämlich erstmal am Ende, nachdem er auf die ganzen Situationen eingegangen ist in der Gemeinde, kommt er zum Ende, zum Schluss und er sagt, nochmal kündigt eine Sammlung an, sagt, wir sammeln gerade für die Jerusalemer Gemeinde, sammelt da gerne mit. Er erzählt ihnen von seinen Reiseplänen, dass er die Gemeinde besuchen will. Und er geht auch noch auf ein paar Mitarbeiter ein, zum Beispiel Timotheus und Apollos. Und dann kommt er eigentlich zum Ende und sagt ihr diesen Satz, er sagt zum Schluss, ich lese es mal schon mal vor, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und stark, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. So, das ist im Prinzip so ein Punkt, wo man sagen könnte, okay, das ist ein Briefschluss. Und dann kommt aber noch was, wenn ihr weiterlest, kommt noch was, er geht dann nochmal auf die drei Boten ein, die nehmen nämlich den Brief wieder mit in die Korinther Gemeinde und sagt, behandelt die mit Respekt. Dann richtet er noch ein paar Grüße der Epheser Gemeinde aus und dann schreibt er nochmal diesen Schluss, den habe ich übrigens mit eigener Hand geschrieben. Das ist nochmal ganz wichtig, weil Paulus hat seine Briefe, einen Großteil der Briefe gar nicht selber geschrieben, er hat sie schon geschrieben, also es ist ein geistiges Eigentum, würden wir heute sagen, aber aufgeschrieben haben sie meistens Mitarbeiter. In diesem Fall war es der Sosthenes, 1. Korinther 1, Vers 1, da sagt er das, das ist ein Mitarbeiter, und Paulus diktiert diese Briefe eigentlich. Das ist der Grund, wenn ihr die lest, warum die so lebendig sind, warum man das Gefühl hat, das ist nicht irgendwie so ein, das ist nicht eine Doktorarbeit, die irgendjemand am Schreibtisch verfasst hat, sondern es ist voll von Leben und es ist Verbalsprache. Ich stelle mir vor, dass Paulus, das sagt jetzt mehr über mich aus als über Paulus, ich stelle mir vor, wie Paulus in sein Zimmer auf und ab gegangen ist, sich vorgestellt hat, wie er vor der Gemeinde steht und dann das gesagt, ausgesprochen hat. Und der Sosthenes in diesem Fall, der muss das aufschreiben, der arme Kerl und so. Und zum Schluss ist Paulus offensichtlich vielleicht nochmal eingefallen, ach hier, da muss ich, die Grüße muss ich noch mitgeben, das schreibe ich nochmal schnell drunter. So ein Brief ist nicht an einem Tag entstanden, es ist manchmal mehrere Tage gewesen wahrscheinlich, so lang wie die sind. Aber vielleicht hat das auch nochmal mit eigener Hand drunter geschrieben, weil er gesagt hat, die sollen meine Handschrift erkennen. Da gibt es so viele Konflikte, die sollen sehen, mit welcher Autorität hier gesprochen wird. So, warum ist das so wichtig, dass es hier so ein doppelter Briefschluss ist? Weil der Schluss eines Briefes immer wichtig ist. Die letzten Worte, wenn du mal so überlegst, wenn du mal einen Brief schreibst, einen Liebesbrief geschrieben hast oder was auch immer, so, dann ist das Letzte meistens nochmal bedeutsam. Wer hat noch keinen Liebesbrief geschrieben, mal kurz, oder keinen gekriegt? Okay. Nein, wo ist der, die Hand nicht hochnehmen? Vielleicht wird es noch. Obwohl, stirbt ja wahrscheinlich auch aus, Liebesbriefe, ne? Kriegt man eher so eine Liebes-WhatsApp oder so. Oh Mann, ich will nicht wissen, worüber unsere Kinder in 20 Jahren sprechen. Hilfe. Egal. Aber das Letzte, die letzten Worte in einem Brief, in einer Predigt, wo auch immer, sind immer wichtig. Sie fassen nochmal den gesamten Gedanken zusammen. Und genau das machen diese Verse. Diese Schlussworte sind im Prinzip eine Zusammenfassung, eine Antwort auf all die Nöte und die Probleme und die Herausforderungen, auf die Paulus vorher eingegangen ist. Er dampft das alles zusammen und sagt in diesen letzten Worten zusammengefasst, wenn ihr euch daran haltet, dann habt ihr keine Probleme mehr. Er sagt, seid wachsam, haltet unbeirrt am Glauben fest, seid mutig und stark und lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Und weil diese Worte so wichtig und so das ist wie, wie das aus, wenn er eine Zitrone auspresst, das Letzte, was da drin steht. So, das ist die Essenz. So, und da gucken wir jetzt mal hin, das nochmal tiefer reinhören. Wir gucken mal auf den Vers. Und da an der Technik hatten wir ihn gerade schon gesehen, da kommt er nochmal. Das ist jetzt, ich habe euch gerade vorgelesen, die neue Genfer Übersetzung. Das da oben ist die Elberfelder, die ist noch ein bisschen prägnanter, weil sie tatsächlich so klar und kurz wie möglich formuliert. Und ihr merkt daran schon an der Formulierung des Vers 13 und 14, die gehören zusammen. Alles, was vorher ist, da geht es um irgendwelche Personen, danach geht es wieder um irgendwelche Personen. Aber hier ist was anderes, was nicht richtig in den Gedankenfluss reinpasst. Das ist, weil es eben der Schlussgedanke ist. Wacht, steht fest im Glauben, seid mannhaft, heißt es da. So ist es. Eigentlich seid Männer, steht da. So, schreibt er auch den Frauen. Also was er meint, ist wahrscheinlich, steht als Männer zusammen. Wir gucken da gleich nochmal hin. Seid wie ein Mann. So, seid stark und alles bei euch geschehe in Liebe. Ihr merkt, das sind fünf Imperative, es sind fünf Befehle, fünf Aufforderungen. Und die letzte davon ist jetzt unsere Jahreslosung. Und ich glaube, wenn wir die wirklich verstehen wollen, wenn die tiefer hineinwirken soll und unser Leben und diese Welt verändern soll, müssen wir sie auch tatsächlich im Kontext verstehen. Und deswegen gucken wir das mal an. Diese ersten vier, wacht, steht fest, seid mannhaft, seid stark. Das sind Worte, da haben sich Theologen und Sprachenwissenschaftler, die haben das untersucht und die haben herausgefunden, das sind Worte aus Militärsprache oder die auch in Militärsprache benutzt werden. Könnt ihr euch vorstellen, die haben dann Texte verglichen und die haben dann festgestellt, stellt euch vor, ein Heerführer hält vor der Schlacht nochmal so eine Motivationsrede. So. Und am Ende sagt er sowas. So, da kommt sowas. Solche Worte kommen dann zum Schluss. Ne? Und Paulus macht im Prinzip etwas ganz Ähnliches. Ich weiß nicht, ob ihr so Filme mit so epischen Schlachtsituationen kennt. Habt ihr schon mal die Älteren von uns? Ah, da hinten meldet sich gleich jemand. So, okay. Kennt ihr Braveheart? Wer von euch kennt noch Braveheart? Ja, also da ist so eine epische Schlacht. William Wallace, gespielt von Mel Gibson, als Freiheitkämpfer der Schotten gegen die englischen Unterdrücker. Riesiger Schlachtenfilm, vielleicht ein bisschen zu viel Schlacht für mein Gefühl, aber okay. Und da gibt es eine Szene, da reitet dann William Wallace, die Engländer, die Bösen, stehen da auf der anderen Seite des Feldes, die Schotten sind auf dieser Seite des Feldes. William Wallace, halbes Gesicht blau angemalt, reitet auf seinem Pferd vor der Streitmacht der Schotten her und hält so eine epische Rede. Und zum Schluss nur noch kurze Worte, zum Schluss natürlich immer Freiheit. So, das ist sein Thema. Für die Jüngeren von uns, vielleicht hier Herr der Ringe oder so, ne? Aragorn vor dem Herr von Mordor, so, die letzten freien Menschen, so. Auch da immer noch mal vor der Schlacht, immer so eine kurze Ansprache. Sie reiten vor der Armee lang, so motivierende Ansprache und dann meistens am Ende kurze, prägnante, klare Worte. Seid wachsam, steht fest, seid mannhaft, seid stark. So. Ihr Lieben, das ist kein Trauspruch, wie ihr merkt. Auch wenn manche Ehen irgendwann zu kämpfen werden können, wir versuchen es alle zu vermeiden, das ist kein Trauspruch. Das ist der Befehl eines Heerführers. Das schwingt damit. Und ich stelle mir vor, wie Paulus in so einer Situation war, wie er die Herausforderungen, vor denen die Gemeinde in Korinth steht, im Blick hatte und im Geiste vor der Gemeinde in Korinth steht und auf die Herausforderung des Lebens dieser Gemeinde guckt und auf und ab geht vor ihnen und diese Worte sagt: Seid wachsam, steht fest im Glauben, bleibt zusammenstehen, ja, bleibt stark, seid wachsam, seid auf der Hut, lasst euch von den Feinden nicht überraschen. Steht fest im Glauben, gebt keinen Meter Preis, weicht nicht zurück. Seid mannhaft, ist das einzige Mal im Neuen Testament, dass dieses Wort hier vorkommt. Da kennt man auch manchmal aus Filmen, seid ihr Männer oder Mäuse? Also das ist der Gedanke, der da drin steckt. Ja, steht wie ein Mann zusammen und seid stark, nehmt euren Mut zusammen, handelt, haltet die Position, stärkt einander. So, das ist der Gedanke. Und das spricht er ihnen zu, dieser korinthischen Gemeinde. Und dann kommt Vers 14. Völlig anders. Immer noch Imperativ, immer noch Befehl, aber vom Inhalt nichts mehr von Kampf und Krieg. Alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist eine große Korrektur, die er jetzt auf einmal vornimmt. Und sagt, so geht's. Das, wenn ihr in die Herausforderung des Lebens geht, das ist das, worum es geht. Alles bei euch geschehe in Liebe. So. Das ist keine Bitte. Das ist auch keine Möglichkeit oder eine höfliche Frage, das ist der Befehl eines Feldherrn. Und es soll uns daran erinnern, Liebe ist nicht optional. Niemals. Egal wie die Situation ist. Liebe ist nicht eine Möglichkeit unter vielen, das, wofür du dich entscheiden kannst oder nicht. Es ist immer Auftrag und Befehl unseres Herrn. Es ist so eine Liebesorder, könnte man sagen, unseres Herrn. So. Und warum kann Paulus das so deutlich und klar, so schonungslos formulieren? Weil Jesus das getan hat. Als Jesus gefragt wurde, was ist das Wichtigste für Gott, hat Jesus gesagt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, gehört zusammen. Du hast keine andere Möglichkeit. Es ist nicht verhandelbar. Liebe ist nicht verhandelbar. Und wem vielleicht dieses Feldherrnbild gerade in dieser Zeit zu viel ist, und wer sagt, ach, das ist mir, wir haben so viel Krieg in dieser Welt, das liegt an den Worten, die da benutzt werden, dann nehmen wir das Feldherrnbild mal weg und denken mal an die Feuerwehr. Damit haben wir ja im Moment auch viel zu tun, oder vielmehr, die haben mit uns viel zu tun. Die Feuerwehr, die gerade rumfährt, Keller auspumpt. Vorhin hatten wir noch einen Feuerwehrmann hier, da ging der Alarm, da ist er rausgerannt. So. Wahrscheinlich ist er an irgendeinem Keller zugange. Die Sandsäcke packen, Heiligabend haben die armen Kerle Sandsäcke gepackt, als wir uns auf Weihnachten vorbereitet haben. Die Schäden beseitigen, Autos aus Wasserläufen ziehen, Schafe retten, habe ich die Tage gehört. Nicht zuletzt auch Feuer löschen. Das machen sie normalerweise häufig. So. Und jetzt stellt euch so einen Feuerwehreinsatz vor. Ja? Wenn so ein Einsatz ist mit Gefahrensituationen, dann, und du kommst dahin, dann gibt es eine Person, das ist die Einsatzleitung, bei der läuft alles zusammen. So. Und wenn der was sagt, dann ist das keine freundliche Bitte. So, ja, denn der läuft nicht rum und sagt, wenn die an so ein brennendes Haus kommen, dann sagt die Einsatzleitung nicht, Leute, mal ganz kurz, könnt ihr mal kurz zuhören, bitte, kannst du mal kurz Handy weglegen, okay, mag jemand von euch den Schlauch an den Hydranten machen? So, das ist nicht das, wie das läuft. Der sagt auch nicht, könnte einer vielleicht mal den Schlauch ausrollen und hat jemand Lust, da Wasser auf das Feuer zu spritzen? Das ist nicht das, wie die Situation funktioniert. Dann würde es gar nicht funktionieren. Sondern was der sagt, ist Gesetz. Warum? Weil er den Überblick hat. Zumindest haben soll. Aber den erarbeitet er sich. Der hat den Überblick und der sagt dann, wo es lang geht. Und so ähnlich formuliert Paulus hier. Warum? Weil er einfach das wiederholt, was Jesus gesagt hat. Das Wichtigste für Gott ist, dass wir uns an der Liebe orientieren. In allem, was wir tun. So, was heißt Liebe? Nochmal tiefer hören, was heißt Liebe? Den Korinthern, also diesen Brief, wir lesen den ja meistens so in kleinen Abschnitten. Die Korinther machen das anders, oder die Gemeinden damals, die haben den ganzen Brief gekriegt und dann wurde der ganze Brief in der Versammlung vorgelesen. Und als die an diese Stelle kamen beim Vorlesen, lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen, Agape steht da im Griechischen, dann hat denen allen die Ohren geklingelt. Weil die sich daran erinnert haben, dass die gerade was gehört haben. Ein paar Kapitel vorher, Kapitel 13, ist noch gar nicht so lange her, da hat Paulus ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, was Liebe ist und was Liebe bedeutet. Und er sagt, wenn, egal wie begabt du bist, egal was du kannst, egal was du tust, egal was du von dir hältst, wenn du keine Liebe hast, ist es nichts wert. Gar nichts. Selbst deine größten Leistungen, deine größten Taten ohne Liebe ist nichts wert. Ich lese es euch mal vor. 1. Korinther 13, Abvers 1. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn ich mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten und denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nutzt es mir gar nichts. So wichtig ist die Liebe, sagt Paulus. Und dann sagt er auch noch, was ist diese Liebe? Er definiert sie. Er sagt, Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt kein Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach, sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand, die Liebe vergeht niemals. Wie viel höher kann man von der Liebe sprechen? Ich glaube, es ist kaum möglich. Und das ist der Maßstab, über den Paulus hier spricht, wenn er sagt, alles in eurem Leben, alles, was ihr tut, lasst von der Liebe bestimmen. Von dieser aufopfernden, hingebungsvollen, uneigennützigen Liebe. Das ist der Maßstab. Und ihr Lieben, lasst uns das nicht weichspülen. Das ist genau das, was diese Welt braucht, oder? Wie anders wäre diese Welt, wenn wir nach diesem Maßstab leben würden, alle. Vielleicht sagst du, das ist doch viel zu viel, das ist doch unmöglich. Liebe kann man doch nicht machen, Gefühle kann man nicht machen. Dann ganz kurz nochmal ins Griechische, das ist nämlich ganz spannend. Das Griechische hat drei Worte für Liebe. Philia, Eros und Agape. Philia, ganz kurz, ist die Freundschaftsliebe, ist mehr Sympathie, ja, dass man sich mag. So. Dann gibt es die Eros, das ist die leidenschaftliche Liebe, das ist so eine stürmische, brennende Liebe. Erotik kommt da übrigens her. Und dann gibt es die Agape. Das ist das, worüber wir hier sprechen. Das ist die Hingabeliebe, eine Entscheidungsliebe, die hingebungsvoll ist, die uneigennützig ist, die ganz bei den Bedürfnissen des anderen ist und den anderen und seine Bedürfnisse im Blick hat, und zwar ohne Gegenleistung zu verlangen. Ihr merkt, diese Liebe ist kein Gefühl, auch, aber nicht in erster Linie. In erster Linie ist diese Liebe eine Entscheidung. Eine Entscheidung. Johannes hat es mal ausgedrückt in 1. Johannes 3, Vers 16, er hat gesagt, was Agapä ist, diese Agapä-Liebe, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben, deswegen sind wir verpflichtet, auch unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Es ist nicht Gefühl, es ist Entscheidung. Gefühle kannst du nicht machen, das stimmt. Aber Entscheidungen kannst du treffen, an jedem Tag. Und viel wichtiger für diese Welt und dein Leben wird sein, was du entscheidest, nicht was du fühlst. Wir leben in einer Welt, in der unsere Entscheidungen fast nur noch von Gefühlen abhängig sind. Ich glaube, wir können keinen größeren Fehler machen. Die richtigen Dinge zu entscheiden, weil sie richtig sind, darum geht es. Und weil es das Beste für den anderen ist, mit dem ich lebe. Darum geht es hier. Und das macht einen Unterschied in dieser Welt und darum geht es auch in der Jahreslosung. Wenn wir noch ein Stück tiefer hören wollen in diesen Vers, dann müssen wir jetzt an einen Punkt kommen, wo wir nicht mehr nur darüber nachdenken, was es bedeutet, sondern wie es konkret wird in unserem Leben. Und das ist der letzte Schritt, den ich mit euch gehen will. Fragen, was heißt das ganz konkret für mich und für dich, für unser Leben? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was heißt das? Und ich habe überlegt, ich könnte ein paar Beispiele nennen, was das bedeuten könnte. Aber da sind wir alle auf einmal in meiner Vorstellung und in meinem Horizont. Und ich habe mir gedacht, wir sind so viele heute, da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Denn damit sich etwas ändert, damit wir Dinge umsetzen, hilft es nicht nur von jemand anders zu hören, was wir tun sollen, sondern, das nennt man in der Psychologie intrinsische Motivation, ja, das muss aus uns selber rauskommen. Und deswegen will ich mal gucken, was ist in euch selber drin. Ja? Und ich möchte euch um Folgendes bitten. Stellt euch einmal vor, dass Jesus hier ist. Kurzer Funfact am Rande, er ist tatsächlich hier. Stellt es euch vor, wie er hier ist. Und vielleicht stellt ihr euch vor, dass er vorne vor uns hergeht. Und dass er euch anspricht und sagt, ihr Lieben, ihr geht heute in ein neues Jahr. Ihr werdet Altes hinter euch lassen. Alte Herausforderungen, alte Nöte, alte Möglichkeiten. Und ihr macht den Schritt über die Schwelle in das neue Jahr. Neue Herausforderungen werden auf euch warten und neue Möglichkeiten werden kommen. Darum seid wachsam, wie ihr lebt. Seid wachsam, was euch umgibt. Steht fest im Glauben und gebt keinen Meterpreis, kein Meterland, sondern stellt euch der Not dieser Welt entgegen. Seid mannhaft, steht zusammen wie ein Mann, geschlossen, und seid stark. Behaltet euren Mut, wirkt mächtig in diese Welt hinein und macht einen Unterschied. Und wenn ihr das tut, lasst alles, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. So. Was heißt das für euch? Ganz konkret. Was kann das heißen, 2024 alles von der Liebe gestalten zu lassen? Woran musst du da denken? Und zwar nicht für andere, sondern für dich. Welche konkreten Beispiele fallen dir ein? Ich werde jetzt Folgendes machen. Ich werde mir dieses Mikro da vorne auf dem Altar schnappen. Ah, das macht auf einmal Druck, ne? Keine Sorge. Ich werde mir das Mikro schnappen und dann werde ich ganz zwanglos in eure Reihen kommen. Und ich lade euch ein, wenn ihr das mögt, mal zu überlegen, wenn ihr ein Beispiel habt, was das bedeuten könnte, das konkret zu machen, einander zu ermutigen und zu inspirieren, was es heißen könnte, das, was 2024 auf uns wartet, in Liebe zu tun. Wie wird es konkret? Ihr habt jetzt Zeit, ich hole das Mikro, es dauert nicht lange und dann komme ich zu euch. Und wenn ihr was habt, ermutigt uns alle durch das, was ihr seht. Hier ist das Mikro. Wenn jemand was sagen möchte, gerne. So, dann bitte ich kurz um Handzeichen und komme ich zu euch. Mit Mikro. Na. Ah.
Ich bin dafür, dass man segnet und nicht aussegnet.
Also, Segen sein, Segen auszusprechen über Menschen. Was noch? Was heißt es, in Liebe zu handeln?
Ich glaube, es wird gerade darin sichtbar, auch wie wir mit, wenn wir selbst gerade voll gestresst und herausgefordert sind, dann, wie wir damit umgehen, das nicht einfach platt rauszulassen, den Nächsten gegenüber, sondern ja, damit bedacht umzugehen mit unseren Emotionen. Das genau, und nicht, ich bin gestresst, jetzt spüre mal meinen Stress.
Danke.
Danke. Jeden Mensch mit Lächeln begegnen und diese Liebe verbreiten, was wir haben, selber bekommen.
Okay, Worte und Gesten gehören auch dazu, klar. Oh, Konrad.
Dass Gott bei uns ist und auf uns aufpasst.
Sehr gut. Ja. Ihr kennt den Vers, ne? Wenn ihr nichts sagt, dann nutzt Gott den Mund von Unmündigen und Kindern, um sein Wort, um Wahrheit zu verkündigen. Also, jetzt eure Chance hier. Wie wird's konkret?
Eine vorgefasste Meinung revidieren und über meinen Schatten springen und genau das machen, was ich eigentlich nicht wollte.
Danke. Mhm.
Ja, in Freude und Leid zusammenhalten, auch wenn es sehr schwere Tage da sind. Wenn Menschen, die einem quer sind, dass man sie trotzdem in Liebe aufnehmen kann, sie annehmen kann und ja, darum bitten kann, den Herrn, dass er sie formt.
Danke. Was noch?
Ja, mehr Geduld, mehr Versöhnung, nicht nachtragend sein.
In Liebe und Dankbarkeit meinen bedürftigen Eltern begegnen und dabei das Vergangene, was früher geschehen ist, nicht einfach in der Ecke schieben, sondern wirklich vergeben.
einfach Freundlichkeit zu den Mitmenschen üben und versuchen.
Noch jemand?
Auch unliebsame und manchmal nervige Aufgaben mit einer dienenden Haltung zu erledigen.
Ich sage nochmal hier, damit es alle hören, anders zu handeln, als andere Menschen das manchmal tun würden. Und okay, manchmal bedeutet das auch gegen das Umfeld oder anders als das Umfeld die Prägung zu handeln und Unterschied zu machen. Danke, gegen den Strom hier kommt's.
Für mich in Streitgesprächen, die öfter mal vorkommen, Jesus den Sieg zu geben.
Okay, wie oft verlieren wir in Streitigkeiten, gewinnen wir einen Streit, aber verlieren Menschen, ne? Ja. Noch was? Also ich habe Zeit. Ihr Lieben, ich habe gerade gesagt, ihr sollt persönlich für euch denken. So. Und manches, was euch vielleicht in den Sinn gekommen ist, ist vielleicht auch zu persönlich, um es jetzt vor allen auszusprechen. Das ist okay. Ja? Ich bitte euch inständig, nehmt diesen Vers mit. Nehmt diesen das ist nicht optional, keine Bitte, sondern ein Auftrag. Der Auftrag unseres Herrn, Jesus, unseres Herrführers und Einsatzleiters unseres Lebens. So, unser Herr, der diesen Auftrag in unser Leben spricht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und wenn Paulus sagt, die Herausforderungen und Probleme der Gemeinde in Korinth, die werden sich mit dieser Haltung verändern, wie viel mehr gilt das für dein und für mein Leben und für die Herausforderungen dieser Welt? Ich wünsche euch persönlich, eurem Umfeld und dieser Welt, dass diese Haltung mehr Raum in unseren Herzen greift und einen spürbaren Unterschied macht in dieser Welt. Amen.